Hallo Aachen, hallo Welt. Willkommen bei Sicheres Risiko, dein neuer Lieblingspodcast. Mein Name ist Andi, sein Name ist Robert und gemeinsam mit unseren Gästen sprechen wir auf unserer Podcast-Couch über ihre Projekte, ihre Geschichten und ihre Visionen. Also lehnt euch entspannt zurück und viel Spaß bei der Folge mit
Markus.
Markus, mein Freund, im wahrsten Sinne, schön, dass du da bist hier bei uns.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier auf der Couch sitzen zu dürfen.
Das freut uns schon mal. Und bevor wir loslegen, kurz ein paar Infos zu Beginn. Wir haben ja nachher noch ausführlich Zeit, ein bisschen zu quatschen. So, du bist noch frische, attraktive 46 Jahre, bist Gründer von Grafikgarten und seit neuestem noch von Ruby Media. Und warum du unter anderem hier bist, ist wegen deinem Engagement und deiner Gründung von Hand in Hand in Aachen. So richtig erstmal, oder?
Das hört sich alles soweit richtig an, ja.
Wie du ja schon weißt, seit ein paar Folgen starten wir immer mit ein paar Auflockerungsfragen. Und weil ich immer nett bin, frage ich auch noch vorher, ob du bereit dafür bist.
Ich bin bereit.
Gut, dann geht's auch schon los. Also, Salat im Kaiserwetter oder Sushi bei Mangold?
Salat im Kaiserwetter, definitiv.
Aufgrund von Ernährung, oder?
Nee, weil das Dressing einfach der Hammer ist und ist einfach lecker. Sollte man mal ausprobiert haben.
Vor Ort kaufen oder lieber online?
Definitiv vor Ort.
Okay, versuchst du dann auch Sachen, die es online gibt, explizit vor Ort zu suchen und nimmst dann den höheren Preis in Kauf oder wie sieht das dann aus?
Bis zu einer gewissen Grenze. Man muss natürlich auf sein Geld achten. Allerdings spielt natürlich der Service und die Beratung eine große Rolle und das honoriere ich auch. Und dementsprechend, wenn da eine Spanne ist von 20, 30, 40 Euro je nach Artikel, nehme ich das gerne in Kauf. Und eine Stadt ohne Geschäfte ist für mich eine tote Stadt. Dementsprechend ganz klar Daumen hoch für den lokalen Handel.
Super. So, dann nächste Frage. Lieblingsort in Aachen?
Da gibt es ganz viele. Ich bin in Aachen geboren und habe natürlich schon viel gesehen. Und die Altstadt an sich lädt immer zum Träumen ein und zum Flanieren. Allerdings, meinen absoluten Lieblingsplatz gibt es nicht mehr. Das war der alte Tivoli. Und erst jetzt, wo er weg ist, vermisst man ihn so richtig.
Da warst du richtig im Hexenkessel, warst du dabei sitzt.
Genau, da war ich dabei, schon als kleiner Knirps, schon mit 10, 12 und viele Jahre, die alle Mann ja begleitet. Und dann hatte man sich auf das neue Stadion gefreut. Allerdings jetzt im Nachblick merkt man doch, dass das alte Schmuckkästchen einem fehlt und froh wäre, wenn es wieder da wäre.
Ich glaube, da sind jetzt so Einfamilienhäuser, glaube ich, ne?
Genau, das ist leider so, ja.
Ja gut, aber gut für die Familien, oder? Die dann zu Hause bekommen haben, also... Ja. Gut.
Und ihr trete da in krasse Fußstapfen und genießt es bitte an der Stelle.
Ja, genau. Also bleibt ruhig mit einem guten Gewissen da wohnen, wenn es Hörer gibt, die da wohnen. Und letzte Frage, wie immer, Sicherheit oder Risiko?
Ich würde sagen, bis vor ein paar Jahren hätte ich immer das Risiko genommen. Jetzt bin ich ein bisschen älter und habe eine Tochter und dann setze ich auf Sicherheit.
Du setzt auf Sicherheit. Lass uns doch trotzdem mal was Riskantes ausprobieren und wir starten mal jetzt in die Folge so ein bisschen weiterhin mit einem kleinen Elevator-Pitch von dir. Das heißt, stell dir vor, du bist im Aufzug, hast 30 Sekunden Zeit, deine Idee zu pitchen oder deine Initiative Hand in Hand. Was muss der Zuhörer da draußen darüber wissen?
Über Hand in Hand, was es da zu wissen gibt, dass wir quasi ganz viele Menschen sind, die alle ehrenamtlich sich engagieren und unsere Hauptaufgabe darin besteht, quasi die Alltagshelden hervorzuheben. Das heißt, die Menschen, die im sozialen Sektor unterwegs sind. Und da würde ich hoffen, dass das noch jemand mitbekommt, um diese Infos weiter in die Welt zu tragen.
Nee, ich wollte nur sagen, Wahnsinn hat er nicht zum ersten Mal gemacht, habe ich das Gefühl. Also 30 Sekunden mit Sicherheit eingehalten. Ich, ehrlich gesagt, ich habe gerade keine Uhr, aber das hat gepasst. Deswegen würde ich sagen, es sei denn, der Robert möchte noch was zu seinem Besten geben. Könnten wir locker mal mit der Frage starten, wo kommst du denn so her?
Also ich komme natürlich erstmal, um das geografisch aufzuarbeiten, aus Aachen, echter Öscher Jung. Bin im alten Klinikum geboren. Ich glaube, die meisten Zuhörer kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist direkt in der Nähe von der Schillerstraße am Hange Weiher. Und bin ich zur Welt gekommen. Seitdem bin ich Aachener, habe die Stadt auch nie wirklich verlassen. Aber um jetzt einen kleinen Schwenk zu machen, wo komme ich denn kopfmäßig her, sage ich jetzt einfach mal, oder was hat mich geprägt? Das ist ganz klar meine Familie, da meine ganze Familie alle im sozialen Sektor tätig sind. Ich war der Einzige, der da so ein Ausreißer war und eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat und nachher auch BWL studiert hat. Aber geprägt hat mich tatsächlich meine Familie und die hat mir dann so gewisse Werte mit auf den Weg gegeben, unter anderem Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe und das Soziale. Und ja, ich glaube, das steckt in mir und ja, das macht mich so ein bisschen aus.
Das ist tatsächlich ein Riesenpunkt. Ich habe mir natürlich im Vorfeld auch so zwei, drei Fragen überlegt und das war genau eine Frage. Weil ich habe irgendwo gelesen und irgendwo, deswegen nagel mich bitte nicht fest, wo es war. Es ist ja unfassbar viel, was man über dich lesen kann, wenn man denn möchte. Aber irgendwo stand eben, dass du dieses soziale Engagement, was du jetzt mit Hand in Hand hast, können wir gleich noch näher drauf eingehen, dass dir das irgendwie in die Wiege gelegt wurde. So als eine Art, habe ich gelesen und da habe ich mich gefragt, wie war das denn? Du hast gerade gesagt, Hilfsbereitschaft. Ja, wie habt ihr da irgendwie geholfen? Oder?
Ja, also kann ich ganz banal beantworten. Also mein Vater ist Krankenpfleger, meine Schwester ist Krankenpflegerin, mein Onkel ist Sozialarbeiter, engagiert sich für benachteiligte Kinder. Also das heißt, das war einfach ein tägliches Thema, auch am Küchentisch und am Essenstisch. Und da wurde viel drüber gesprochen und das sind halt die Werte, die man dann auch im Privaten so weiter mitgibt oder abbekommt. Und dementsprechend war das schon immer, auch als Kind war ich immer, fand ich die Helden immer gut, die irgendwie was Positives bewirkt haben und nicht die Bösewichte quasi. Und ja, und ich kann mich daran erinnern, vielleicht ist das auch ein ausschlaggebender Punkt. Das habe ich noch nie erzählt, was ich hier gerade erzähle, ist jetzt tatsächlich Premiere. Und zwar hat mein Papa, ich war 5 oder 6 und habe was angestellt, irgendeine Kleinigkeit. Und da hat mein Papa mich auf den Schoß genommen und hat gesagt, mein Junge, was soll aus dir später nun mal werden? Und dann habe ich geantwortet, ein guter Mensch, Papa. Kann sein, dass das auch ein bisschen marketingtechnisch ganz gut an dieser Stelle war. Und das sind ja auch meine beiden Wege, die ich eingeschlagen habe, nämlich sozial zu engagieren und im Bereich Werbung tätig bin. Vielleicht war das so der Grundstein. Auf jeden Fall kam das als spontane Antwort damals schon und
Das hat dir dein Vater irgendwie das letzte Mal erzählt oder kannst du dich daran die ganze Zeit erinnern?
Da kann ich mich tatsächlich dran erinnern, aber das wurde mir dann auch des Öfteren noch so im Laufe der Jahre erzählt, ja, dass das amüsant war und er konnte nicht böse sein und ich hatte mein Ziel erreicht quasi.
Echt krass, also ganz ehrlich, einer der schönsten Antworten, die ich bisher gehört habe, auf die Frage, was willst du später mal werden? Einfach mal irgendwie was Gutes tun, finde ich sehr cool.
Ja, ich denke heute noch drüber nach, ob das total ehrlich war oder ob das einfach schlau war. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher. Aber wenn man das so heute sieht, kann es sein, dass es doch tatsächlich ehrlich gemeint war.
Ja, ich meine, du lässt ja den Wort noch Taten folgen, sage ich jetzt mal. Und das ist auch ein super Einstand, weil da kann man direkt auch wieder für die Leute, die vorherige Folge gehört haben mit der Christine, mal die Verbindung zu ziehen, wie sehr einen die Familie oder das Zuhause dann doch prägt und dann den Bezug dazu zu den Jugendlichen, über die wir geredet haben. Wenn das halt nicht da ist, fehlen natürlich auch wichtige Werte, die einem mitgegeben werden. Ne? Und du hast ja jetzt schon einiges gesagt und deswegen, so wie du es beschrieben hast, dann passt ja auch euer Motto mit Hand in Hand mit euch für andere. Das heißt ja auch, dass man immer auch mit anderen zusammenarbeiten soll und gemeinsam man viel erreichen kann. Und als ihr 2008 gegründet wurdet, hast du das mit einem schönen Satz, wie ich recherchieren konnte, auch unterstrichen, indem du gesagt hast, ich wollte dafür sorgen, dass sich auch bedürftige Kinder über Weihnachtsgeschenke freuen können und verzichtete dafür auf meine eigenen. Ich meine, wie schon angedeutet, der Erfolg gibt dir auch recht. Euch gibt es jetzt seit 12 Jahren, also dich und dein Team und die Supporter. Und ihr habt jetzt keinen genauen Stand, aber es reicht ja schon, über 150.000 Euro Spenden bekommen. Eingetrieben klingt jetzt zu hart, also zumindest
gesammelt,
ja. Und das ist ja, wenn man sich das mal sieht, du hast das eigenständig ins Leben gerufen, ne, mit einem guten Willen dahinter. Aber da konntest du ja vor 12 Jahren noch nie sagen, wo das mal hingeht. Es ist ja auch oft so, dass der gute Wille immer da ist, einem dann vielleicht die Möglichkeiten fehlen, die Kontakte, die richtigen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, den richtigen getroffen zu haben. Ja, wie siehst du denn da jetzt mal die Entwicklung in den letzten 12 Jahren? Das ist ja kein Selbstläufer gewesen.
Nee, das stimmt und das war natürlich auch nicht abzusehen und das war natürlich damals auch nicht der Plan. Also erstmal zunächst vielleicht nochmal ein bisschen, spule ich noch ein bisschen weiter zurück. 2007, ich hatte schon länger nicht mehr das Gefühl, dass Weihnachten für mich das Weihnachten ist, so wie ich das aus der Kindheit kenne und wollte dann doch irgendwie ein Zeichen setzen und habe gesagt, okay, Weihnachten, Fest der Liebe und das muss doch mehr sein als Familie treffen, Geschenke austauschen und was natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat, aber ich habe dann gedacht, ich würde gern mehr machen und ich habe zu dieser Zeit habe ich damals in der Pondstraße gewohnt und da gab es einen Obdachlosen, der immer auf einer Treppe saß, dick eingepackt und hatte immer Kreuzworträtsel, die er gelöst hat. Also es war jetzt so nicht der typische Obdachlose, der dann auch sehr viel trinkt und da sitzt, sondern der saß da und hat nicht randaliert, hat da gesessen, hat seine Kreuzworträtsel gelöst und dann hatte ich zu Weihnachten die Überlegung, dass ich ihm doch ein kleines Geschenk zu Heiligabend mache, habe eine Tüte gepackt mit Gebäck und habe ihm dann noch so ein Buch gekauft, 100 Kreuzworträtsel und habe dann nachts um 12 Uhr, als ich von meiner Familie kam, saß er dann wieder da auf der Stufe und habe ihm das Paket gegeben Und das hat er auch dankend angenommen, hat mir aber das Gebäck zurückgegeben und hat gesagt, gib das doch kleinen Kindern. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn jemand, der selbst hilfsbedürftig ist, trotzdem noch irgendwie sagt, nee, das ist für andere vielleicht besser, habe ich gedacht, wenn er schon so großzügig ist, dann sollten wir doch wir als Menschen, denen es besser geht, dann können wir vielleicht auch noch mehr machen. Und das habe ich zum Anlass genommen 2007, dass ich Freunde zu mir nach Hause eingeladen habe. So ist nämlich Hand in Hand entstanden in einem ganz privaten Umfeld, dass ich meine Freunde eingeladen habe und gesagt habe, bringt doch alle irgendwie ein, zwei Geschenke mit, die wir dann zusammen verpacken. Ich stelle Weihnachtsmusik zur Verfügung und Glühwein und dann haben wir ein schönes Weihnachtsfest. Und das haben wir dann so gemacht und das kam gut an im Freundeskreis. Und diese Geschenke habe ich dann danach im Anschluss verteilt an verschiedene Einrichtungen. Und aus dieser Idee ist dann quasi die Idee entstanden, dass wir Hand in Hand ins Leben rufen, weil ganz viele weitere Freunde gesagt haben, Mensch, warum war ich denn nicht dabei? Und ich hatte nur eine begrenzte Möglichkeit, an Einladungen auszusprechen in der Privatwohnung. Und da ich beruflich bedingt sehr viel gute Kontakte habe zur Gastronomie, haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns das nächstes Jahr doch offiziell machen im Café Madrid. Und so ist dann tatsächlich Hand in Hand entstanden.
Ohne jetzt so viel Pressure in Richtung Robert zu machen, wenn ich mal so zurückrechne, 12 Jahre oder 2007 sind ja dann 13 Jahre. Das heißt, genau. Du warst ja 33, 34 in dem Alter, wo der Robert jetzt ist, ne?
Ja gut, aber ich fange jetzt auch gerade mit was hier an, im Kleinen erstmal. Ne? Und wer weiß, wo das hinführt. Also der Druck ist da, aber man kann sich das ja auch als Vorbild nehmen. Und weil ich dich ja jetzt auch schon seit längerem kenne, du hast ja schon immer ein Herz für Menschen bewiesen, auch indem du mir das Haus hier verkauft hast, in dem wir gerade sitzen. Darüber haben wir uns kennengelernt, ist ja eine lustige Story eigentlich. Darüber haben wir uns kennengelernt und ja, sind seitdem in Kontakt geblieben. Und nee, ich nehme das ja auch ein bisschen als Vorbild. Das zeigt ja auch, dass man am Anfang sich nicht klein machen sollte, sondern sagen soll, wenn ich ein Ziel habe, anderen zu helfen, irgendwie können wir das schon machen. Aber auch, weil du das gerade sagst mit den Obdachlosen, ne? Also man kennt ja in Aachen immer den einen oder anderen. Ich habe, als ich nach Aachen kam, in der Promenadenstraße gewohnt und jedes Mal, wenn ich aus der Beifahrerseite von irgendeinem Auto raus wollte, war meistens einer, der war stadtbekannt, in so einem Rollstuhl unterwegs. Der hatte, glaube ich, nur ein Bein und der war immer, ich sag mal so, der war ein bisschen aggro immer unterwegs, der hat immer laut geschrien, aber irgendwie dachte man sich ja trotzdem, ja komm, gib einfach, was er damit macht, ist nicht mehr in meiner Macht, sag ich jetzt mal. Aber um die Geschichte kurz zu Ende zu bringen, war ich letztens kurz in der Stadt und bin dann vom Markt runtergelaufen Richtung Dom. Und auf dem Weg dahin saß erstmal ein Jüngerer, Obdachloser sage ich jetzt mal. Man weiß ja immer nicht, ob er jetzt da nur sitzt, weil er ein bisschen Unterstützung braucht, finanziell oder auch von Nahrungsmitteln oder ob er wirklich keine Wohnung hat. Und der hat mich nach einer Kippe gefragt, die hatte ich nicht. Und dann bin ich zum Moss und direkt vor dem Moss saß ein älterer Herr im Rollstuhl. Der hat mich nach Geld gefragt, habe ich gesagt, nee, ich habe nie Bargeld dabei, aber ich würde dir ein Brötchen holen. Und dann hat er gesagt, ja, ein Salami. Dann bin ich rein, die hatten keins, hab gesagt, Käse, war er kurz, auch von seiner Mimik her schon enttäuscht, hat es dann aber doch genommen. Und dann dachte ich mir, ja komm, Streuselbrötchen geht immer, bringe ich halt dem Jüngeren auch eins mit. Aber hat irgendwie, ja, nicht so die Wirkung gehabt, weil als ich dann gesagt habe, ich habe leider keine Kippe, aber hier, ich habe dir einen Streusel gebracht, hat er mir schon irgendwie deutlich gezeigt, dass das jetzt nicht das war, worauf er aus war und hat es irgendwie halt genommen, aber ich habe gemerkt, dass er nicht damit zufrieden war.
Vielleicht hat er auf das Kreuzworträtsel wieder gewartet.
Ja, weißt du. Genau, das man muss ganz, also am Anfang ist das ja so, ich kannte mich am Anfang auch nicht damit aus, mit den ganzen Themen und aufgrund meiner Veranstaltung bin ich mit immer mehr Sozialarbeitern in Berührung gekommen, Sozialarbeiterinnen und dann lernt man halt auch die Bedürfnisse oder die Belange, die Wohnungslosen, Obdachlosen haben und da geht es halt darum. Ich hatte genau die gleiche Erfahrung mal gemacht. Ich habe auch irgendwie in der Ponstraße in der Fußgängerzone gewohnt und habe dann auch mal für jemanden was aus der Bäckerei mitgebracht und der hat mir das mehr oder weniger hinterhergeschmissen. Der wollte das einfach nicht. Ne? Der war satt, der brauchte Geld, der wollte sich halt Alkohol kaufen, ne, um seine Sucht zu befriedigen und das ist für uns nicht nachvollziehbar, weil wir halt nicht in dieser Situation sind, aber das ist halt so. Ne? Die wollen das haben, was sie brauchen und das ist dann im Zweifel nicht das Streuselbrötchen. Wir denken dann, wir tun was Gutes, aber das kommt dann halt nicht immer gut an, aber dann sollte man nicht aufgeben und trotzdem bemühen, sich weiterhin gut zu engagieren.
Ja, was ich mich dann immer frage ist, gibt man dann trotzdem, auch wenn man weiß, dass er jetzt gleich zum Kiosk geht oder sagt man dann, dafür gebe ich nichts, weil es dann irgendwie, weil ich dann selber ein komisches Gefühl dabei habe? Also, wie handhabst du das?
Wenn man das professionell sieht oder wenn man sich zu Herzen nimmt, was die Caritas und die Berater sagen und die Streetworker, ist das so, keiner muss betteln. Es gibt genug Anlaufstellen, auch bei der Caritas, da bekommen die eine warme Mahlzeit. Und der Wolfgang Offermann zum Beispiel, der macht die Pressearbeit bei der Caritas in Aachen, die verteilen Visitenkarten und die kann man sich da auch abholen. Und das heißt, wenn dann ein Obdachloser dich anspricht, dann kann man sagen, hier hast du eine Visitenkarte und geh doch dahin, da wird dir geholfen, da bekommst du eine warme Mahlzeit, da kannst du duschen, weil es gibt ja auch viele, die betteln dann oder sagen, ich bräuchte eine Dusche und das kostet Geld. Das ist dann nicht so. Das ist dann halt ein Trick, den die gelernt haben, um an Geld zu kommen. Aber tatsächlich sollte man darauf verweisen, dass es ganz tolle Einrichtungen in Aachen gibt, Kaffee Plattform, wo man hingehen kann und da wird geholfen. Also man sollte eigentlich kein Geld geben. Ne? Hat auch immer was damit zu tun, wo das gerade stattfindet. Ich war ja unter anderem auch schon mal in Madagaskar für ein Hilfsprojekt und da ist es so, da soll man auf gar keinen Fall zum Beispiel Geld spenden, weil die Kinder da nicht in die Schule gehen, weil die Eltern sagen, du verdienst mehr Geld für uns als Familie, wenn du als Kind auf der Straße bist. Das ist schwierig, wenn du aus dem Taxi steigst und da sind 10 kleine Kinder, die betteln, dann würdest du am liebsten was geben, aber du tust kurzfristig vielleicht, tust du den Kindern Gefallen, aber langfristig halt nicht, weil die da nicht in die Schule gehen. Dementsprechend muss man eigentlich lernen, nicht zu geben, weil man fördert ja das Betteln quasi. Und das ist schwierig. Das ist erstmal, denkt man, das ist unherzlich, aber eigentlich ist das genau der richtige Weg.
Ja gut, bei der Arbeit kriegt man das ja auch immer mit, vor allem selbst wenn man nicht jetzt in dem Bereich tätig ist wie ich, aber auch jetzt, wenn man zum Beispiel im Winter oft vorm Aldi sitzen ja dann natürlich Gruppierungen, die dann, wo man dann denkt, okay, gebe ich denen jetzt was oder nicht? Ja, und da haben wir zum Beispiel mal, weil es bitterkalt war und die nichts hatte, haben wir der halt, weil es im Aldi gerade im Angebot war, Handschuhe und Mütze und so gekauft, haben es ihr gegeben und sie hat super erschreckt reagiert und das sofort unter ihrer dünnen Kleidung versteckt, weil, und das muss man natürlich auch wissen, die werden natürlich ausgenutzt, unter einem Vorwand hergeholt, denen wird hier eine Unterkunft zur Verfügung gestellt, klingt ein bisschen zu professionell, aber die werden dann natürlich auch von einer Person abgesetzt an den verschiedenen Supermärkten und Hotspots und werden am Ende wieder eingesammelt und das habe ich leider erst im Nachhinein bedacht, weil dann auch immer wieder das Gefühl kam, man könnte ja jetzt als deren Boss auch denken, die hat von den Spenden jetzt sich Handschuhe und eine Mütze gekauft. Und ja, also eigentlich denkt man, Hauptsache man gibt irgendwas, ne? Aber irgendwie hängt dann doch immer ein bisschen mehr hinten dran, als man selber vielleicht in dem Moment auf dem Schirm hat, ne? Und in dem Fall, vielleicht war es sogar so, dass wir was Gutes tun wollten und das Gegenteil ist passiert im Nachhinein. Aber wie gesagt, also im schlimmsten Fall ist es aber irgendwie dann doch immer noch besser zu geben, als einfach vorbeizugehen.
Wollte ich gerade sagen, also das sind ja Einzelfälle, man hat davon gehört, aber ein gutes Beispiel, aktuell ist es draußen ja sehr kalt und ich kann zum Beispiel sagen, dass ich in Burtscheid gibt es quasi zwei, drei Menschen, die betteln. Die kennt man aber, weil die immer an der gleichen Stelle sitzen. Und ich wollte jetzt ein paar Winterklamotten aussortieren. Und dann sucht man das Gespräch. Und ich habe morgen gebe ich die Sachen ab. Ist also ein aktuelles Thema. Habe gefragt, ob er eine Winterjacke gebrauchen kann. Dann hat er mich gefragt, ob ich denn auch noch eine Mütze hätte. Ich so, ja klar, kriege ich bestimmt hin. Handschuhe, Schal. So, das heißt, wir sind für morgen verabredet. Er hat mir gesagt, dass er immer zwischen 10 und 17 Uhr da sitzt. Und dann habe ich ihm versprochen, dass ich jetzt morgen da hinkomme und ihnen dann die Sachen gebe. Also das heißt, im Gespräch findet man natürlich dann auch heraus, was die Menschen brauchen. Und es macht natürlich die Sache leichter, wenn man irgendwo im gewohnten Umfeld ist und man kennt die Personen, die dann auch da sitzen teilweise. Aber natürlich gibt es auch die Bilder, die man kennt in Einkaufsstraßen, wo man dann sagt, okay, das sind so diese Drückerkolonnen. Spricht man ja auch gerne von. Und da muss man dann halt ein bisschen vorsichtig sein, das aussortieren. Aber ich glaube, lieber mal einmal einen Fehler machen, als dafür zu sagen, okay, dann gebe ich in Zukunft grundsätzlich gar nichts mehr, weil das ist dann auch der falsche Weg.
Ja, ich finde einfach nur wichtig, dass man ein bisschen Beachtung schenkt irgendwie. Also klar, man ist immer heutzutage immer viel im Stress, aber man muss ja auch nicht immer geben, auch nicht immer Geld, so wie du auch gesagt hast. Aber es geht ja auch im Kleinen los. Wenn ich nicht viel habe, kann ich aber trotzdem zum Beispiel Klamotten, die noch gut sind, die ich aber nicht mehr trage, geben, ja. Wenn ich jetzt sage, ich kann es mir nicht leisten zu spenden, also Geld. Und was ich immer wichtig finde, ist auch so ein bisschen, ja, Menschlichkeit ist jetzt ein riesiges Thema, aber zumindest den nötigen Respekt auch entgegenzubringen, wenn einer dich vernünftig fragt nach irgendwas, er dich jetzt nicht unbedingt anschreit oder sowas von der Seite, einfach zu sagen, nee, sorry, habe ich nicht, schönen Tag oder sowas, Winston, anstatt, das kriege ich auch immer wieder mit, wenn man auch mit denen ins Gespräch kommt, einfach ein bisschen Dazugehörigkeitsgefühl, ja, einfach sagen, ich habe dich gesehen, tut mir leid, ich habe nichts dabei, aber trotzdem, schönen Tag noch, anstatt einfach vorbeizugehen und so tun, als ob der unsichtbar wäre. Ne?
Ich glaube, da hast du direkt was Schönes gesagt, ich habe dich gesehen, ne? Also genau. Man muss ja nicht mal schenken.
Man sollte alle Menschen, egal ne, in welcher Lage die sich gerade befinden, immer auf Augenhöhe begegnen. Und dann ist das selbstverständlich, dass man Menschen, die einen ansprechen, wenn die einen höflich ansprechen, dass man höflich auch antwortet. Und ja, das sollte selbstverständlich sein. Ich hoffe, das ist auch so.
Da kommen wir jetzt direkt zur nächsten Sache. Und zwar würde ich dich gerne fragen, was denkst du, wer hat folgendes Zitat gegeben? Zwar, man sollte etwas abgeben, wenn man genug dazu hat.
Ich meine, das ist ja so ein allgemeines Zitat. Kann ich dir jetzt ehrlich so spontan nicht beantworten? Wenn du mich so fragst, könnte es von mir sein?
Ja, genau. Also weiter. Die Chance war jetzt sehr groß, dass es von dir war. Aber das war ein Zitat von dir und zwar angesprochen bei eurem 10-jährigen Jubiläum. Und ich finde einfach, dass jemand wie du, der mitten im Leben steht, auch beruflich, muss man sich ja nicht schämen, auch erfolgreich ist, dass sich aber auch alles selber erarbeitet hat und immer auch den Bezug zum Boden, auf dem man steht, gehalten hat. Finde ich, ist das schon ein super Statement, was einfach alles auch zusammenfasst. Ne? Also fand ich jetzt einfach auch zutreffend, weil wir gerade beim Thema waren mit Obdachlosen, Bettlern, Leute, die Hilfe brauchen. Und wollte ich nur an dieser Stelle mal erwähnen, dass du den Gedanken schon immer hattest.
Ja, ganz ehrlich, es ist einfach auch ein schönes Zitat, weil wenn man einfach drüber nachdenkt, dass man irgendwann an so eine Art Sättigungspunkt gekommen ist, wo man weiß, man hat eigentlich alles. Leider ist es auch in der Gesellschaft vielleicht manchmal so, dass man immer mehr will, ne? Aber eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt und sagt, hey, man sitzt schön hier auf der Couch, nimmt einen Podcast auf und trinkt noch ein Käffchen dabei, uns geht's gut, dann kann man auch mal sagen, hey, ich habe noch eine zweite Mütze im Kleiderschrank und gib die einfach mal jemand anders.
Genau, das ist das grundsätzliche Thema. Wann ist man zufrieden? Was bedeutet das? Man hat alles. Ich bin jetzt schon, ich bin über 40, ich bin schon ein bisschen reifer und habe schon viel Lebenserfahrung sammeln können. Und man irgendwann lernt man halt, worauf es wirklich ankommt. Und gerade auch, wenn man, es fing ja damit an, dass ich damals Hand in Hand gegründet habe. Oder was heißt gegründet? Wir sind ja kein Verein, das ist eine Privataktion. Und ich habe das große Glück, dass die Caritas zum Beispiel als Verein mir zur Seite steht und mich dabei unterstützt. Aber man lernt halt, aufgrund dieser Aktion lernt man natürlich viele Menschen kennen. Und dann bekommt man natürlich auch einen ganz anderen Blick, ne, einen Lebensblick auch. Und dann merkt man halt tatsächlich, wie gut es jemandem geht oder einem geht. Und dann findet im Schalter vielleicht so ein Umdenken auch nochmal statt. Und dann ist es doch ganz klar, selbst wenn es uns nicht gut geht, selbst wenn man krank ist oder finanziell jetzt nicht so gut dasteht im Moment, geht es uns halt trotzdem deutlich besser als anderen Menschen in anderen Stellen auf dieser Erde. Und das sollte man halt nicht vergessen. Denn es ist was ganz anderes, ob ich jetzt hier ein Problem habe, hier in Deutschland, oder ob ich das gleiche Problem in Madagaskar habe, wo es dann keine Hilfe gibt. Und dementsprechend können wir schon sehr froh sein, dass wir hier sind, wo wir sind.
Super Überleitung gerade zu unseren Themen.
Gerne.
Also wie gesagt, es gibt zahlreiche Projekte, über die wir sprechen können mit dir. Allerdings, was natürlich ins Auge springt direkt, du hast es ja jetzt schon zweimal erwähnt, ist, dass du mit Hand in Hand auch Spenden gesammelt hast für das Miserio-Projekt Dorf macht Schule in Madagaskar.
Genau.
Ja, also du kannst ja gleich ein bisschen mal kurz vielleicht dazu erzählen, wie es dazu kam. Nur vorab meine erste Frage, was sagst du Leuten, die sagen, ja, gibt es hier nicht genug Leid in Deutschland, warum soll ich woanders helfen?
Ja, das ist, was sagt man da, ne? Ja, gibt es, aber es gibt verschiedene Arten von Armut zum Beispiel, ne? Es gibt hier, natürlich ist das schlimm, wenn man hier unter einem gewissen Einkommensniveau Durchschnitt leidet und das Kind vielleicht nicht mit zur Klassenfahrt kann oder sozial abgehängt wird, weil es vielleicht dann nicht die Nike-Schuhe tragen kann. Das ist natürlich schlimm und soll auch so nicht sein. Allerdings gibt es auch so eine absolute Armut und darüber reden wir, dass dann ein Kind zwei Tage nichts zu essen hat oder die Mutter für 5 Liter Wasser zwei Tage durch die Wüste marschieren muss, jetzt sage ich mal so ein bisschen übertrieben gesagt. Und dementsprechend finde ich, klar sollte man auch hier vor Ort nicht die Augen verschließen und man kann sich ja vielfältig einsetzen. Ne? Das heißt, ich muss mich ja zum Glück nicht entscheiden. Ne? Also ich als Privatperson entscheide mich, dass ich möglichst vielen Menschen helfe. Und aber ich sage jetzt nicht, ich helfe nur den Menschen bei mir vor Ort, sondern ich habe halt auch den Blick über den Tellerrand hinaus und sage, es gibt auch andere Ecken in dieser Welt und da ist die Hilfe vielleicht noch dringender und dementsprechend vergesse ich die Menschen dann halt.
Ja, ganz ehrlich, im Endeffekt, ihr merkt mir, da bleibst du mir so ein bisschen auch stecken, weil ganz ehrlich, ob ich jetzt ein Kind in Madagaskar helfe oder ein Kind in Aachen, also ich habe ein Kind geholfen. Genau. Ne, who cares? Also wirklich, natürlich, klar, das Schöne ist vielleicht, wenn du es lokal machst, da siehst du vielleicht eher, wo es hinkommt irgendwie. Ja. Ne? Das ist ein bisschen greifbarer, aber wenn du jetzt nach Madagaskar auch schon fliegen konntest, dann hast du ja auch sehen können, was hat das Ganze bewirkt, genau. Und dann ist doch gut.
Ja. Genau. Also dementsprechend, was soll man da sagen? Also es gibt Menschen, die haben eine Einstellung, dann kann man die da auch nicht von abbringen. Ich sehe das anders. Ich helfe gerne da, wo Hilfe nötig ist. Und ob die jetzt hier in Aachen, in Köln oder in Holland oder dann auch in Madagaskar nötig ist, das ist mir dann egal.
Finde ich auch super. Also man hat natürlich auch, das hatte ich irgendwie während der Studentenzeit mal, glaube ich ein Jahr lang oder so, mal eine Patenschaft übernommen. Und natürlich fragt man sich dann immer, weil dann hieß es auch von der Organisationsseite, ja, man darf natürlich auch nicht schreiben und vor allem keinen Kontakt aufbauen. Das heißt, du hast ein Bild, du hast einen Steckbrief und spendest dann halt im guten Gewissen. Natürlich weiß man bei dir dann auch in Verbindung mit der Caritas, es ist ja nicht so, dass man auf Markus' Konto überweist, sondern man überweist aufs Spendenkonto und gibt dann wahrscheinlich als Zweck Hand in Hand an. So, genau. Dann weiß jeder, wo es hinkommt. Und was ich halt wichtig finde ist, und deswegen braucht man auch die lokalen Leute, und dann ist es auch egal, ob es in Düren ist oder in Burtscheid oder halt in Madagaskar. Wenn ich weiß, hey, der Markus ist ein korrekter Typ und ein super Typ, nicht, dass ich jetzt vom Super abweichen wollte, und da gebe ich das gerne, da weiß ich, dass es ankommt, und wenn ich am Ende noch eine Rückmeldung vielleicht bekriege, so wie mit dir, mit der Reise nach Madagaskar und dem Besichtigen vor Ort, dann haben wir alle gewonnen. Dann habe ich gewonnen, dann weiß ich, dass die paar Euro, die ich gegeben habe, da angekommen sind, wo sie hin sollten. Und ja, es fehlt ja auch oft der Bezug. Klar, man kann überall spenden, Rotes Kreuz etc., aber oft ist ja so, dass man selber vielleicht nie das Gefühl hat, wo genau kommt das denn hin?
Ne? Genau, das ist so, das beschäftigt viele Menschen, das hat auch mich am Anfang beschäftigt, wenn man noch nicht so irgendwie in der Materie drinsteckt. Allerdings jetzt, wo ich die ganzen Organisationen kenne, sehe ich, was da für tolle Menschen arbeiten, und trotzdem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dass ich jetzt nicht einfach nur Geld verteile, das ich eingesammelt habe, sondern mir war es eine Herzensangelegenheit, dass ich tatsächlich überall bei jedem sozialen Projekt, das ich unterstütze oder das wir unterstützen, dass ich da mindestens als Tagespraktikant arbeite und mir das dann tatsächlich auch vor Ort angucke. Dementsprechend kann ich sehr gut darüber sprechen und weiß, was mit den Geldern passiert, und weiß, dass die Gelder sehr, sehr gut ankommen und sehr gut aufgehoben sind da, wo sie sind. Und dementsprechend gibt mir das nochmal ein gutes Gefühl, und ich kann das natürlich auch nach außen transportieren, und den Menschen, die da vielleicht noch so ein bisschen Bedenken haben, kann ich dann auch nochmal ausführlich erklären, was denn da passiert, was da Tolles passiert mit dem Geld.
Fass mal kurz zusammen, was war das in Madagaskar? Wie waren die Einblicke vor Ort? Und ja, was ist am Ende draus geworden?
Also kurz ist schwierig, aber ich probiere es mal. Also erstmal das Projekt Wozama, das in Madagaskar stattfindet. Was Wozama bedeutet, so viel wie lasst uns die Straßenkinder Madagaskars retten. Und das wird hier aus Aachen unterstützt von Miserio. Und da ich halt von Anfang an gesagt habe, ich möchte zwar Geld hier in Aachen lassen oder hier im Umfeld, aber auch Übersee, hatte ich mir dann verschiedene Projekte angeschaut, habe Madagaskar das Projekt gefunden. Und da geht es halt darum, dass Dorfkinder oder Kinder, die im Hochland leben, dass die quasi nicht die Möglichkeit haben, zu staatlichen Schulen zu gehen, weil die einfach viel zu weit weg sind und die Kinder und die Familien so arm sind, dass sie da jetzt keine öffentlichen Verkehrsmittel haben, die die nutzen könnten. Das heißt, rein theoretisch können die Kinder in den ersten 2-3 Jahren bleiben die dem Schulunterricht fern quasi. Und da hat sich eine Organisation überlegt, dass die in die Dörfer gehen und mit Bauern sprechen, die dann eine Scheune zur Verfügung stellen, und dass die dann quasi so ein bisschen hergerichtet werden wie eine kleine Schule, und dass Lehrer sich engagieren und dann in die Dorfschulen gehen, da schlafen und dann die Kinder vor Ort unterrichten, bis die in einem Alter sind, dass die dann tatsächlich diesen schweren Weg zu Fuß auf sich nehmen können und dann doch zur nächsten staatlichen Schule über mehrere Kilometer gehen können. Und das fand ich halt super, weil ich finde, Bildung ist so der Schritt aus der Armut heraus. Ne? Also das heißt, das ist der Schlüssel zum Erfolg, und das ist wichtig, und das fand ich gut und konnte mir das gut vorstellen. Und wenn man überlegt, dass 1.700 Euro so eine Dorfschule ein ganzes Jahr finanziert, dann sollte man sich denken, okay, das ist ja machbar. Und das haben wir von Hand in Hand halt auch gemacht, dass wir gesagt haben, jedes Jahr 1.700 Euro geht an eine Dorfschule, damit sichern wir das. Und wie eben angesprochen, habe ich gesagt, ich arbeite überall als Praktikant, wollte ich das dann halt auch da machen, habe gesagt, ich gehe als Entwicklungshelfer 10 Tage dahin und schaue mir das vor Ort an. Ich bin dann mit einer Dame von Miserio zusammen dann runtergeflogen und sind dann ins Hochland gefahren, und dann durfte ich mir das Ganze vor Ort anschauen. Und es gibt da vielleicht so eine kleine Geschichte zu, die das Ganze nochmal so ein bisschen emotionaler gemacht hat. Als ich nach 17-stündigem Flug von Paris aus in Tana gelandet bin, das ist die Hauptstadt in Madagaskar, habe ich auf dem Rollfeld noch einen Anruf bekommen von meiner Frau, die mir dann mitteilte, dass sie schwanger ist. So, das heißt, Ja, danke schön. Die Kleine wird nächste Woche 2 Jahre. Und auf jeden Fall war es dann so, dass das ja viel emotionaler ist. Ne? Du siehst erstmal, da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen, die ganze Armut. Und dann siehst du das nochmal durch die Brille eines werdenden Vaters. Das war schon sehr emotional. Ja gut, dann sind wir da gelandet. Ich habe die Info bekommen und dann steigst du in ein Taxi und fährst in die, es war nachts und du siehst irgendwie, da gibt es keine Elektrizität, deswegen fährst du durch eine ganz dunkle Stadt und dann am nächsten Tag siehst du erstmal bei Helligkeit die ganze Armut und die Containerhütten und die Kinder, die im dreckigen Fluss die Sachen waschen und betteln und also es war schon so, wie man sich das vorstellt, so die Bilder, dass die Kinder dann auf irgendwelchen Abfallbergen spielen oder auch da arbeiten und da irgendwie Kupfer raussuchen und das war schon sehr emotional, aber dann sind wir dann tatsächlich am nächsten Tag, nachdem wir dann da übernachtet haben in Tana, ins Hochland gefahren und haben dann die erste Dorfschule besucht und dann ist wieder das Schöne entstanden, dass man dann sieht, was mit dem Geld halt passiert. Ich bin dann da wirklich in so eine Schule reingegangen und ich war da der Riese quasi, weil die Madagassen sind relativ klein und die Schule war auch relativ klein. Das heißt, ich musste mich bücken, um da in diese Klasse zu gehen und saß dann da mit im Unterricht und habe dann 3 Stunden da mitgemacht. Ich glaube Französisch, Mathe und noch irgendwas. Und die Kinder waren total aufgeregt, haben mich da angeguckt und ich war da irgendwie das Highlight die erste halbe Stunde und danach war das aber dann ging das dann irgendwie über und alles war ganz normal und dann habe ich dann so richtig erleben dürfen, wie cool das ist und wie glücklich die Kinder waren, wie fleißig die Kinder sind und wie die da mitgemacht haben und das war schon sehr ergreifend und dann weiß man halt, wofür man das macht und man muss sagen, dieses Projekt WOSAMA unterstützt nicht nur diese Schule, sondern die haben auch noch sich zur Aufgabe gemacht, dass die Hygienekonzepte machen für das Dorf, dass sie den beibringen, irgendwie artgerecht, bodengerecht irgendwelche Dinge anzupflanzen, Selbstversorgung, den Bauern, die sich nicht auskennen, zu sagen, was die übrigens für Rechte haben, weil es gibt ganz große Firmen international, die da irgendwie die Wälder aufkaufen und die wissen gar nicht, dass sie sich wehren können, ne, um dann irgendwelche Rodung vorzunehmen. So, das heißt, ich glaube, vom Regenwald in Madagaskar ist nur noch 10% übrig, weil alles gerodet ist und so, ne? Und die Menschen wissen einfach gar nicht, was die für Rechte haben. Und das wird damit alles unterstützt. Und könnte noch viel mehr erzählen, aber das ist so ein Einschnitt quasi.
Auch schön zu sehen, du hast gerade mal die Zahl 1700 Euro nochmal in den Raum geworfen und das ist ja so ein Stück weit Hilfe zur Selbsthilfe, das heißt, du gibst da etwas nach Madagaskar hin, aber das ist ja wie so ein Schneeball, ne? Das wird ja immer größer quasi und man kann sich immer mehr helfen, man erfährt wieder, man hat Bildung nochmal angesprochen, das heißt, am Ende ist es wie ein sehr, sehr gut verzinstes, Darlehen ist das falsche Wort an der Stelle, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, Hilfe zur Selbsthilfe ist genau das richtige Schlagwort. Und es gibt mittlerweile 700 solcher Dorfschulen. Und wenn man bedenkt, dass bis vor ein paar Jahren, ich glaube, 2/3 der Bevölkerung halt Analphabeten sind und dass das Durchschnittseinkommen, das Jahresdurchschnittseinkommen in Madagaskar bei 400 Euro liegen und das sind dann schon die Lehrer und Lehrerinnen, dann weiß man, dass Madagaskar ein sehr, sehr armes Land ist. Und da sollte man halt, da ist auf jeden Fall jeder Euro kommt da richtig an.
Ja, das ist schon mal super und auch schön, das mal zu hören, wie das dann überhaupt so funktioniert und noch so schöner, dass man ja auch an deiner Stelle dann da mal hinfliegt, sich das auch wirklich anguckt, wo kommt's an, um sich überhaupt ein Bild dazu rüber zu verschaffen, zeigt ja auch dein Interesse, zeigt dein Interesse an Menschen allgemein und dein gutes Herz, ohne dich jetzt hier ständig loben zu wollen oder das hervorzuheben, aber ich finde das einfach wirklich klasse, sich, wie man vorhin schon gesagt hat, ja, also du hast das vor 12, 13 Jahren, hast du dir das gedacht. Ja, da warst du jetzt in meinem Alter, da warst du mitten im Leben, deine Selbstständigkeit ging los oder war schon mittendrin und da gibt es ganz andere Sachen, um die man sich einen Kopf machen kann und von daher, es muss ja nicht immer bis nach Madagaskar gehen, aber das zeigt halt auch, dass sich auch in einem kleinen Freundeskreis oder in einem großen Freundeskreis einfach auch was bewegen lässt und wenn das dann jeder, keine Ahnung, jeder Fünfte vielleicht mal macht und wenn es nur zu Weihnachten ist, mal was sammelt und dann irgendwie hinbringt in ein Hospiz oder auf eine Kinderstation, ne? Einfach mal ein kleines Geschenk, dann ist schon viel geholfen, in der Summe dann.
Ja, das ist der Einstieg halt, ne? Also man kommt so in Berührung mit den Ganzen, ne? Also man gibt vielleicht mal ein Geschenk ab und bei mir war es tatsächlich so, Vielleicht nochmal zur Erklärung von Hand in Hand. Die Ursprungsidee war ja, dass wir Weihnachtsgeschenke sammeln, die wir dann quasi überreichen und als, aber jetzt nicht so, dass die Kinder das wissen, sondern als Überraschung, ne? Also es ist jetzt nicht so, es gibt ja so Weihnachtsbäume, wo man sich so Wünsche abziehen kann. Aber das war wirklich die Idee. Die Kinder wissen das nicht und werden überrascht mit Geschenken. Und dann merkt man aber erstmal, wenn man mit den ganzen Einrichtungen telefoniert, ich hatte auf einmal ganz viele Geschenke und dann habe ich angerufen und haben die gesagt, das ist total lieb von dir, dass du dir die Gedanken machst. Aber tatsächlich ist das halt so, dass bei uns natürlich zu Weihnachten ganz viele Menschen anrufen und dann spenden. Aber wir haben eigentlich ein ganz anderes Problem. Wir müssen Projekte, die wir haben, finanzieren. Wir brauchen Geld. Und die waren jetzt nicht undankbar, aber die haben mir das einfach mal erklärt, wie das aussieht. Und dann überlegt man sich natürlich, ja, ich wollte jetzt Weihnachten was Gutes tun, aber tatsächlich das ganze Jahr irgendwie, ne, Weihnachten sind ein paar Tage und was ist mit dem restlichen Jahr? Und dann daraus ist dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, dieses Grundprinzip möchte ich beibehalten mit den Geschenken, aber dann habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass wir Gelder sammeln, damit man tatsächlich auch die Projekte finanziell unterstützen kann, die dann tatsächlich richtig wichtig sind, weil die dann was mit auf den Weg geben.
Ja, darauf kommt es ja an, ne? Also letztendlich zeigt das ja auch, dass die ganzen Einrichtungen einfach dafür offen sind und dass es dann halt, wenn man helfen will, man einfach mal vorher fragen kann, wo hakt es gerade, was kann man machen? Und natürlich kann man auch von direkt schenken, klar, da sagt ja auch keiner nein oder nee, nimm das mal wieder mit hier. Von daher hat man wieder was dazu gelernt, finde ich. Und es beginnt halt wie schon bisher in jeder Folge, es beginnt halt immer im Kleinen und bei einem selbst, ne? Und das ist ja auch Ziel von dem, was wir vermitteln wollen, ja. Also wir sind ja jetzt, man muss ja jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier die zwei größten Samariter sind, ja, aber wir haben... Kann man jetzt, ohne sich selber zu loben, ruhig mal sagen, man hat ein gutes Herz und will halt irgendwie was machen und jeder macht seinen Beitrag dazu. Und wenn unser Beitrag aktuell noch ist, dass wir einfach so Leute wie dich mit so einer Einstellung und so einer auch Vorbildfunktion und so einem Projekt einfach ein bisschen öffentlicher zugänglich machen können, dann haben wir auch schon mal im kleinen Schritt geholfen.
Ja, vor allen Dingen uns selber schon fast, ne? Weil wir nehmen ja auch immer jede Folge was mit. Ist ja für uns auch so super interessant. Also ich sitze die letzten paar Minuten hier und frag mich auch die ganze Zeit, Markus, magst du uns mal erzählen, was das Ganze mit dir selber macht? Weil du hast ja die Projekte, du kommst mit den Menschen in Berührung, merkst, okay, da passiert was Gutes. Was macht das mit dir selber?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass das natürlich auch, man ist ja auch, wenn man was Gutes tut, fühlt man sich selbst ja auch gut, ne? Und natürlich war das damals so, dass ich nicht geplant hatte, dass das jetzt immer größer wird und immer mehr wird. Aber, und das gehört zu meiner Persönlichkeit, wenn man was anfängt, dass man das auch zu Ende bringt und wenn man dann halt sieht, dass man Erfolg hat mit dem, was man macht und man, ich habe ja ganz viele Menschen irgendwie mit ins Boot geholt, weil auch da nochmal ganz kurz zu dem, was der Robert gesagt hat, klar kann jeder Einzelne was bewirken und das ist auch super, ne? Also ein kleines Licht macht den Raum auch schon ein bisschen heller und aber eben meine feste Überzeugung ist, ne, umso mehr zusammenrücken, umso mehr kann man halt auch bewegen. Und da finde ich, dann gehört auch die ganze Gesellschaft dazu, ne? Politik, Sport, Unternehmer, Privatpersonen. Wenn man die natürlich zusammen bündeln kann, dann erreicht man noch mehr. Und das war halt die Idee. Und ich muss jetzt nochmal auf deine Frage zurückkommen. Und dann lernst du halt Menschen kennen. Das ist erstmal ganz toll. Das verändert deinen Horizont, deine Einstellung teilweise auch oder erweitert deine Einstellung. Und mittlerweile sind wir eine wirkliche kleine Hand-in-Hand-Familie, das kann man so sagen. Das heißt, man trifft sich auch außerhalb der Veranstaltung und der Treffen, die man sonst so macht für Hand-in-Hand. Und ja, das ist einfach ein gutes Gefühl. Und ich glaube auch, dass es einfach lohnt werden. Es gibt einem selbst auch sehr viel und ich fühle mich gut und gebe das auch gerne weiter und es steckt ja ganz viel Spaß dahinter, ne? Also wenn man sich ehrenamtlich engagiert und die Privatzeit opfert, sage ich jetzt mal, auch wenn das kein Opfern ist, dann möchte man das ja nicht mit einem schlechten Gefühl machen. Das heißt, Spaß ist ganz wichtig. Natürlich gibt es Momente, wo der Spaß vielleicht mal ein bisschen weniger ist. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass wir das mit großer viel Freude machen, mit viel Engagement und auch sehr viel Lachen auch. Ne? Ist ja nicht so, dass man nicht lacht. Ne? Also ich habe auch mal bei einem anderen Projekt, die ambulante Palliativ, da haben wir mit zwei Patienten gesprochen, ob ich da mit dabei sein darf, wenn die Pflegekräfte kommen. Und mit den Patienten habe ich auch gelacht. Ne? Die liegen da in ihrem letzten Lebensabschnitt und haben ganz schlimme Krankheiten, die unheilbar sind. Und die fanden das aber toll, dass ich da mitgekommen bin. Und die wollten einfach mal nicht über ihre Krankheit sprechen, sondern ob Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Essen gewonnen hat und ob es morgen regnet. Und das ist einfach ein tolles Gefühl dann. Ne? Und ja.
Ich kann für die Welt da draußen auch sagen, wir haben eben im Vorgespräch auch sehr, sehr viel gelacht. Also es scheint bei dir ansteckend zu sein. Ich finde es auf jeden Fall Hammer, dass du 12 Jahre lang jetzt auf jeden Fall so motiviert eben bist. Und ich habe mich eben auch schon gefragt, warum oder wie du es geschafft hast, so viele Menschen mitzureißen. Du hast immer gerade davon gesprochen, eine Familie zu haben, also hier im Kontext von Hand in Hand. Robert hat eben gesagt, bis 2018, glaube ich, 150.000 Euro gesammelt und so weiter. Das schaffst du ja nur, wenn eben Leidenschaft dabei ist. Und eigentlich wollte ich fragen, wie schafft man das? Du hast das gerade so super schön in den letzten Sätzen einfach erzählt.
Ja, ich glaube, die Idee muss erstmal ganz gut sein und dann klappt das schon. Und man darf nicht ängstlich sein, auf Menschen zuzugehen. Und ich weiß, dass ich 2008 habe ich den damaligen Oberbürgermeister angeschrieben. Das war der Dr. Jürgen Linden. Und das war aber das Wahlkampfjahr. Also da ging es darum, wer da der Nachfolger wird oder ob er es dann nochmal wird. Und habe auch den Marcel Philipp angeschrieben und beide haben zugesagt. Das heißt, ich hatte tatsächlich für die erste Veranstaltung direkt eine Doppelspitze, den amtierenden und den designierten Oberbürgermeister. Das war wahrscheinlich nicht so schlecht und dann kam ein zum anderen. Dann, man kennt irgendwie die Person in Aachen. Dann habe ich den Robert Mohn gefragt, ob der als Alemannia-Sprecher, ob er vielleicht auch mal fragen kann, ob die Alemannia da auch mitmacht. Dann hatte ich wieder einen Bekannten, der zwei Frauen kannte, die bei Germany's Next Topmodel mitgemacht haben, ob die sich vorstellen könnten, auch irgendwie da mitzumachen. Und so kam das dann, dass dann irgendwie der Kreis immer größer wurde und wir dann als Veranstaltungsort das Café Madrid ausgesucht hatten. Und dann weiß ich zum Beispiel noch, dass irgendwie, weil ich auch ein paar von der Presse kannte, dass sie gesagt haben, hier, es gibt Center TV in Aachen, die wollten dich dann auch mal interviewen und den Bernhard Verhohlen, das ist der Geschäftsführer von der Caritas in Aachen. Und ein weiterer Schirmherr von uns war der Rainer Blass-Henrich, hier Fußballprofi, ehemaliger. Und dann wurden wir halt eingeladen zum Center TV und in der Pause saßen wir im Pausenraum und dann saß da halt Jörg Knör, ne, ehemaliger Bambi-Preisträger, glaube ich sogar hier, Stimmenimitator, kennt man glaube ich noch. Und der hat mitbekommen, was wir machen in Aachen und hat gesagt, hör mal, da komme ich spontan zu deiner Veranstaltung dazu und signiere Teller und mach da was. Und und so, man muss halt auch immer ein bisschen Glück haben und so wurde die erste Veranstaltung halt ein direkt richtig guter Erfolg. Und dann lernt man halt irgendwie immer mehr Menschen kennen, die den gleichen Weg verfolgen und auch offen sind, weil man denkt ja immer, ich möchte was Soziales machen, ich bin gerade irgendwie derjenige, der einen Plan hat, aber es gibt halt ganz viele Menschen, die sich engagieren und auch offen sind für solche Dinge und da wundert man sich oft. Und dann ging das irgendwie Schlag auf Schlag und ich bin sehr dankbar. Und man muss sagen, wenn man was privat initiiert, dann ist die Presse auch sehr stark dabei und findet das gut. Also ich mache das ja nicht als Unternehmer, sondern tatsächlich als reine Privatperson. Und ich hatte das Glück, dass die Presse von Anfang an irgendwie sehr freundlich dem Projekt gegenüberstand und dass wir tolle Artikel bekommen haben. Und ja, die Menschen fanden die Projekte, die wir unterstützen, anscheinend auch so lohnenswert, dass sie gesagt haben, dann machen wir gerne mit. Und ja, so hat das angefangen und so geht es dann. Dann ging es dann halt weiter.
Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich merke schon, das ist hier ein super Gespräch gerade. Die Stimmung ist gut. Wir können immer weiter so durchziehen. Und meine nächste Frage ist halt, man braucht ja jemanden wie dich, der vom Charakter her auch jetzt Leute fängt. Das klingt ein bisschen hart, aber ich finde einfach, du steckst an. Ja, also du steckst Leute an mit deiner Hingabe, mit dem, was du da machen willst. Und dann fällt es ja auch Leuten auch leichter, daran teilzunehmen. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass die dann blind sagen, nee, alles, egal welches Projekt du da machst, ich bin sofort dabei. Aber das gehört ja dazu. Und da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Punkt, weil du schon das von 2008 angesprochen hast. Du hast jetzt aktuell als Schirmherrin auch die neue Oberbürgermeisterin. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie ist da der Kontakt? Wie kam das da an? Ist das quasi, es ist ja nicht verpflichtend, das immer zu übernehmen. Sie muss ja auch Interesse für dein Projekt haben und das auch auf irgendeine Art und Weise auch gut und unterstützbar halten, oder?
Ja, aber ich glaube, dass Hand in Hand ein gutes Omen ist. Der Marcel Philipp hat seine erste Amtshandlung war quasi Schirmherrschaft zu übernehmen von Hand in Hand und er hat es ja 11 Jahre geschafft als Oberbürgermeister. Dementsprechend ganz schlau von der Sibylle, dass sie gesagt hat, das mache ich auch. Da springe ich auf den Zug auf. Nee, Quatsch, kleiner Scherz. Ist tatsächlich so, dass natürlich der Kontakt zur Politik halt schon wichtig ist und das Ganze ja auch ein bisschen seriös unterstreicht das Projekt. Und wir hatten 11 Jahre mit Marcel Philipp, einen super Schirmherrn, den wir dann dieses Jahr verabschiedet haben. Und wer auch eine ganz tragende und wichtige Rolle spielt bei uns in der Familie, ist die Hilde Scheid. Das ist so die gute Seele bei uns bei Hand in Hand und das ist die Bürgermeisterin aus Aachen, denn es gibt ja eine Oberbürgermeisterin jetzt, aber es gibt auch immer noch, darunter gibt es ehrenamtliche Bürgermeister, die die Parteien stellen und da ist die Hilde Scheid halt auch schon mindestens seit es Hand in Hand gibt, also mindestens seit 13 Jahren, ist sie die Bürgermeisterin der Grünen und die hatte natürlich dann auch entsprechend den Kontakt zur Sibylle Keupen und ja, dann gab es ein Gespräch mit der Hilde und die hat dann gesagt, okay, ich spreche mal mit der Sibylle Keupen. Und dann ging das ganz unbürokratisch und ich habe eine E-Mail geschrieben und ich glaube, dass auch die Stadt das ganz gut findet, wenn es Bürger gibt, die sich engagieren. Und ich glaube, auch in der Politik ist das immer so eine Herzensangelegenheit und eine gute Aufgabe, auch so eine Schirmherrschaft. Ne? Die haben ja oft Projekte, wo sie sich mit rumstreiten und ärgern müssen. Und ich glaube, eine Schirmherrschaft für was Soziales ist ja auch mal eine willkommene Abwechslung. Und man muss natürlich sagen, Aachen insgesamt ist sehr sozial. Und ich glaube, die Sibylle Keupen ist auch sehr sozial, was ich so gelesen habe und gehört habe. Und ja, also dementsprechend war es für sie, glaube ich, ein leichtes dazu zu sagen. Und ich glaube, wir können uns darauf freuen, dass wir eine sehr engagierte Schirmherrin haben. Und ich glaube, das ist gut für Hand in Hand und ich glaube, das ist auch gut für Aachen.
Das ist gut für Aachen, für Hand in Hand und wer weiß, vielleicht auch gut für uns irgendwann mal, weil die steht nämlich auch bei uns auf der Liste. Aber da müssen wir noch ein bisschen Erfahrung sammeln, aber sag niemals nie, wir müssen ja noch Ziele haben. Und ja, ist schon mal gut zu wissen, dass sie sowas unterstützt. Macht sie auch direkt sympathischer und wichtig ist auch immer, nicht, dass jetzt hier einer kommt von wegen Partei hier oder Partei da, das ist ja auch alles aus meiner Sicht auch parteiunabhängig. Ne? Also es ist ja immer wichtig, dass du was machst, egal wo du gerade bist, in welcher Position oder für welche Partei du gerade irgendwie antrittst. Wenn das eine Herzenssache ist, in Aachen was zu bewegen und was zu fördern, dann denke ich, sollte man auch, wenn man vielleicht mit der einen oder anderen Partei dann keinen Bezug hat oder nicht zufrieden ist, das einfach mal beiseite stellen und sagen, hey, trotzdem super, super Move von dem oder derjenigen. Und dann gilt es, das auch zu unterstützen. Ja, deswegen erstmal Glückwunsch an dich, dass das so übernommen wurde. Die Folge zieht sich, die Zeit geht wieder im Flug irgendwie. Also die zieht sich nicht, war das falsche Wort. Die zieht sich nicht. Nee, die vergeht wie im Flug.
Also ich dachte, das wäre der Teil zum Warmwerden. Jetzt kommt
ja, nee, also wir haben uns kein Limit gesetzt. Von daher, wenn solange der Fluss da ist, und das ist ja gerade, will hier auch keiner aufhören, im Gegenteil. Wir überspringen jetzt nochmal eine Frage, weil du ja auch viel schon erzählt hast, auch ohne dass wir dich dazu auffordern mussten. Wo willst du mit deinem Projekt hin? Was steht als nächstes an? Und was vielleicht auch nochmal zum Abschluss für den Projektbereich wichtig ist, wie ziehst du das überhaupt im Jahr auf? Also man kann ja Lose holen, normalerweise bei euren Weihnachtsveranstaltungen, ist ja wie so eine Art Tombola dann. Wie läuft das jetzt, wenn Veranstaltungen gecancelt werden?
Also erst einmal ist das ja so, dass der Eventkalender oder der Hand-in-Hand-Kalender, der sieht mittlerweile, ist ja ein bisschen größer geworden im Laufe des Jahres. Das heißt, mittlerweile haben wir feste Veranstaltungen. Da gibt es einmal das Hand-in-Hand-Festival, das immer im Franz stattfindet. Und da treten Aachener Künstler auf und das gibt es seit 3 Jahren und da das ist sehr erfolgreich. Also die letzten 2 Veranstaltungen waren auch ausverkauft mit 400 Menschen. Alleine darüber sind wir auch ganz froh, weil auch das Franz selbst stellt die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung. Ne? Das ist dieses Hand in Hand quasi und die Künstler treten ohne Gage auf und das heißt, die kompletten Eintrittsgelder werden dann gespendet. Das findet immer so im Oktober, November statt. Für 2021 haben wir den Termin dann noch nicht stehen. Und dann gibt es halt die Adventsveranstaltung, die Weihnachtsveranstaltung, die eigentliche Hauptveranstaltung. Und die ist, die nächste Veranstaltung ist da am 5.12.2021 in den Kurparkterrassen in Burtscheid. Und ja, das sind so die Veranstaltungen, die so fest geplant sind, aber es gibt immer wieder noch so Randveranstaltungen, die spontan stattfinden, weil Gastronomen auf uns zukommen, sagen, wir haben 5-Jähriges und wir machen da was und das Geld soll euch zugutekommen. Was wir zum Beispiel letzten Jahr gemacht haben, was wir auch jetzt wieder machen möchten, dass wir im Aquis Plaza zur Weihnachtszeit Berliner verkaufen und das Geld wird dann auch wieder gespendet. Das ist immer eine tolle Aktion, weil wir dann auch Künstler dabei haben, damit das Publikum so ein bisschen animiert wird, stehen zu bleiben. Und es gibt ganz viele Veranstaltungen, die findet man dann bei uns auf der Webseite und ja, da passiert einiges.
Ich würde sagen, wir drücken uns allen auf jeden Fall die Daumen, dass 2021, dass die eine oder andere Veranstaltung wieder stattfinden darf und kann.
Ich hoffe, ja, das ist natürlich berechtigt, die Hoffnung, aber ich gehe davon aus, dadurch, dass es quasi im letzten Drittel des Jahres ist, dass wir da ganz gute Chancen haben, dass die Veranstaltungen stattfinden. Also ich bin da ganz optimistisch.
Aber nichtsdestotrotz, egal ob es stattfindet oder nicht, über eure Website kann sich jeder an euch wenden, ne?
Genau.
Man ist auch immer auf dem aktuellsten Stand, wie man wo was machen kann, wenn man Lust dazu hat. Das verlinken wir natürlich alles. Und wir haben uns jetzt eine neue Rubrik ausgedacht. Und du bist der erste Gast hier bei uns, der die testen darf. Beziehungsweise, ja gut, es wird auch nicht getestet. Also wenn wir sagen, wir machen das jetzt ab sofort,
dann machen wir das halt auch.
Ich fühle mich gar nicht gezwungen, aber gut.
Nee, aber ja, das ist ja, wie wir schon die ganze Zeit gesagt haben, ist ja auch ein Geben und Nehmen hier, ne? Also wenn wir eine neue Rubrik wollen,
dann geben wir die
und du nimmst es an. Du nimmst die halt auch. Und zwar ist die, du kannst für morgen das Titelblatt der Aachener Zeitung oder der Aachener Nachrichten bestimmen. Was soll da drauf? Als Hinweis, du kannst jetzt sagen, ob Bild oder Text, ist egal. Du kannst dir jetzt aussuchen, was ist auf dem Titelblatt drauf, was muss da drauf, was sollen die Leute in Aachen hören, lesen, mitkriegen.
Also das ist jetzt rein soziale Projekte bezogen quasi. Okay, ja, das Hand in Hand auf jeden Fall, auch wenn es jetzt ein Jahr Pause hatte, trotzdem weiter funktioniert und weitergeht und dass wir auf jeden Fall nicht aufgeben und dass wir immer weitermachen werden, das ist ein Versprechen. Wir machen mit unserer Sache die Welt ein bisschen gerechter und ein bisschen besser und ich glaube, es ist immer wert, irgendwie sich dafür einzusetzen und das Schlagwort wäre wahrscheinlich gemeinsam durch den harten Winter, Hand in Hand mit euch für andere.
Die Kampagne steht schon gerade, habe ich das Gefühl irgendwie.
Ja, also ich würde es lesen und was jetzt mal abgesehen, sollte gar keinen sozialen Bezug unbedingt haben, jetzt mal abgesehen davon, ist schon mal eine super Seite und wenn wir jetzt einfach spontan die Rubrik erweitern, was soll dann übermorgen stehen von dir persönlich, nicht über dich, sondern was möchtest du gern als Markus den Leuten mitteilen?
Ich als Markus, das ist echt schwer, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass ich mitteilen möchte, dass man gar nicht viel machen muss, um andere Menschen glücklich zu machen. Das heißt, wenn man spenden möchte, dass man auch einfach mal Nettigkeit spenden kann. Ne? Einfach mal die Türe aufhalten oder mal fragen, ob ich ihnen helfen kann, die Tüte über die Straße zu tragen. Das heißt, so die Kleinigkeiten beim Bäcker, also ein bisschen einfach aufmerksamer zu sein und einfach nett zu sein und anderen Menschen vielleicht mal einfach was Nettes zu sagen, dass die bessere Laune haben oder einfach unverhofft ein Kompliment erhalten.
Ich würde sagen, an der Stelle, wir haben ja eben davon auch gesprochen, wir geben auch immer viel und das machen wir an der Stelle auch. Wir geben euch jetzt mal eine Hausaufgabe auf. Nachdem ihr die Folge gehört habt, geht da mal raus und lacht doch einfach mal den Nächsten an.
Genau.
Mal anlachen. Vor allem, wie schon mal gesagt, ich glaube in Folge 0, vor allem auch beim Einkaufen, ne? Auch mal kurz zwinkern, ne? Auch mal einer älteren Dame zeigen, hey, ich hab dich auch noch im Blick. Und sowas, ja. Irgendwie mal was Zwischenmenschliches, ne? Mal ein lockerer Spruch da, damit sich vielleicht der ein oder andere, der allein zu Hause ist, dann wenigstens beim Einkaufen mal irgendwie nochmal gut fühlt und noch einen Spruch zurückgeben kann. Und noch ein Erlebnis von mir. Letztens Fanbahn Center komplett voll, Parkplatz voll, fährt ein Auto mit, ich glaube, ja, die waren beide Ü70 vorbei, langsam natürlich. Und was war auf dem Dach drauf? Irgendwie 4 Tüten voll von Novis. Und ich dachte mir, komm, auch mal was geben. Klopf halt gegen die Scheibe. Die dachten, was will denn der mit der Kapuze da? Und sind natürlich weitergefahren. Haben dann aber angehalten, aber erst nachdem eine nettere, wahrscheinlich um die 40-jährige Frau sie darauf hingewiesen hat. Das heißt, bei mir dachten sie wahrscheinlich, ich will ins Auto rein. Aber egal. Wenn es dazu geführt hat, dass jemand anders sie anhalten konnte, fühle ich mich auch gut.
Ist doch schon mal gut.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit vermitteln wollte. Das soll auch heißen, immer aufmerksam sein. Eine gute Tat ist vielleicht schon um die Ecke.
Das hört sich gut an, das ist ein schönes Schlusswort.
Ach so.
Ja, gut. Also ich wollte jetzt nicht eure Sendung übernehmen.
Nee,
ihr merkt, der Robert hat jetzt auch uns hier so ein bisschen verunsichert hier mit seinem Erscheinungsbild.
Ja, weil, wir reden ja auch im Gespräch immer, wird ja auch immer ernst und ein bisschen ja, tiefgründiger, finde ich jetzt. Und dann zum Ende noch der ein oder andere Lacher. Für die bis zum Ende bleiben, umso besser.
Vielleicht kurz, um so langsam zum Ende zu kommen. Also interessiert noch wirklich eine Frage brennend und zwar, welche Themen berühren dich als Markus sozusagen gerade am meisten? Also du hast natürlich super viel mit Kindern gerade mitbekommen. Aber was sind so Themen so in 2021, 2020, womit sich denn Markus beschäftigt?
Also gerade aktuell muss ich sagen, dass ich mit Erschrecken feststelle, wie wankelmutig doch die Demokratie ist hier und nicht nur in Amerika, sondern in Europa und dass das ein ganz wichtiges Gut ist, was man quasi jeden Tag irgendwie leben muss. Und das erschreckt mich gerade so ein bisschen, wenn man die aktuellen aktuellen Problematiken verfolgt in der Politik. Und da hoffe ich mir einfach, es ist momentan einfach so, dass die Menschen irgendwie gelernt haben, dass die direkt sagen, wenn man andere Meinung hat, so du bist ein guter Mensch oder du bist ein schlechter Mensch, so dieses ne, Schubladendenken und alles nur noch so polarisierend ist. Und da hoffe ich, dass das wieder so ein bisschen weniger emotional wird und ein bisschen mehr sachlich, weil ich glaube, das ist gerade so eine Entwicklung, die ist nicht schön. Und da hoffe ich mir einfach, dass die Menschen jetzt wieder irgendwie ein bisschen gelassener werden und nicht so auf so einen Zug aufspringen, auf so diesen Hasszug irgendwie und weniger brüllen, sondern eher vernünftig mal was ausdiskutieren und auch mal vielleicht auch die Argumente gelten lassen und einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, bevor sie was sagen.
Guter Punkt.
Ja, wirklich guter Punkt.
Einfach mal drüber nachdenken und dann?
Und dann machen.
Ja, oder auch einfach mal sich auch überzeugen lassen und vielleicht auch einfach mal eine festgefahrene Meinung vielleicht doch nochmal zu überdenken und zu sagen, okay, weil ich denke, es ist ja auch eine gewisse Größe, auch einfach mal zu sehen, dass man sich vielleicht doch irgendwie verrannt hat. Und wenn man dann irgendwie mit einer neuen Überlegung aus einer Sache rauskommt, dann wächst man ja auch daran und erweitert den Horizont. Und das ist, glaube ich, ganz
gut. Die Sache ist ja immer die so, egal was, hat ja immer zwei Seiten. Du hast das eben auch so mal schön, ich glaube, bei ein bisschen im Thema Obdachlosen waren. Man muss sich ja auch mal in die Menschen hineinversetzen. Warum er so reagiert, wie er reagiert, warum er das Streuselbrötchen ausschlägt oder ne? Jeder hat ja seine eigene Story und jeder denkt oder handelt anders aus dem Hintergrund heraus, weil er ja einfach seine eigenen Erfahrungen gemacht hat.
Ja, man erwischt es ja nicht nur dabei, immer egal ob privat oder beruflich, dieses Schubladendenken, davon kann sich, glaube ich, keiner freisprechen. Das hat jeder schon mal erlebt, der eine häufiger und verrennt sich dann da drin und bleibt dann auch in der Schublade. Und der andere ja, ist zumindest offen, was dazu zu lernen.
Einfach mal ein bisschen Empathie den anderen gegenüber und dann wird
das und auch mal, wie gesagt, über das Reden auch mal ja, neue Blickwinkel bekommen. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und als Beispiel hierfür kann ich einfach nur meinen Vater nennen, der natürlich in vielerlei Hinsicht für mich ein Vorbild ist. Aber der Andi und ich hatten mit ihm zwei Testfolgen aufgenommen für den Podcast hier. Und das waren wirklich zwei echt gute Gespräche, aus denen wir viel mitnehmen konnten. Aber das Wichtigste waren halt seine Kernaussagen, dass er mit jedem Mitgefühl hat, der hierher flüchtet, für jeden Verständnis hat und auch deutlich sagt, dass jeder, der hierher kommt, auch hier bleiben soll und auch erwünscht ist. Und wenn das jemand sagt, der jetzt bald 85 wird, im Zweiten Weltkrieg groß geworden ist und mit 13 selber von seiner Mutter alleine losgeschickt wurde, um von der DDR noch rechtzeitig in den Westen zu flüchten, eine unsichere Zukunft hatte, auf der Flucht natürlich nicht wusste, was ihn erwartet und dementsprechend genau das erlebt hat, was die Jungs von der Christine aus der letzten Folge erlebt haben, dann zeigt uns das, dass es sich immer lohnt, auch im höheren Alter seinen Horizont stetig zu erweitern und nicht in altes Gedankengut oder in altes Schubladendenken zu verfallen und somit keine Angst vor Neuem oder Fremden zu haben und somit auch keinen Nährboden zu geben für Hass oder Ausgrenzung oder sonstige negative Gedanken.
Ja, es gibt ja so irrationale Angst irgendwie. Also es gibt ganz viele Deutsche, die haben Angst davor, irgendwie vom Hai aufgefressen zu werden, aber nicht davor, irgendwie einen Verkehrsunfall zu haben oder so. Und auch bei den Flüchtlingen, ich sag mal, ne, wer hat denn Berührungspunkte? Da gibt es halt Ängste, die sind irgendwie nicht realistisch, nicht rational. Ne? Die sind geschürt, man sieht irgendwelche Bilder, man liest irgendwas. Aber tatsächlich habe ich bis jetzt in meinem Leben noch keine schlechte Erfahrung gemacht und ich kenne auch keine schlechte Erfahrung gemacht. Es gibt Menschen, die haben vielleicht irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, man muss das halt auch da wieder so diese gewisse Ruhe mitbringen und auch nicht überreagieren. Und es gibt immer Probleme, aber da muss man die halt auch irgendwie lösen. Man sollte die Sache einfach mal so ein bisschen rationaler sehen und dann ist die Welt auch wieder ein Stück besser.
Ja, das ist doch ein schöner Abschlusssatz für dieses große und wichtige Thema. Und jetzt nochmal ein kleiner lokaler Ausflug. Wenn die ganzen Quarantänemaßnahmen vorbei sind, wo findet man dich in Aachen? Wo trinkst du deinen Kaffee?
Also ich wollte gerade schon sagen, auf der Couch findet man mich am meisten momentan. Mein Kaffee mache ich mir selbst und mich findet man tatsächlich, wenn ich denn dann nochmal unterwegs bin, meistens doch am Hof und da am Domkeller, wenn man abends unterwegs ist oder auch schon mal im Knipp zum Starten quasi und dann geht's in die Altstadt und allerdings passiert das auch nicht mehr so oft und ansonsten findet man mich vielleicht noch eventuell im Aachener Wald, weil ich da viel spazieren gehe.
Was ist denn das Knipp?
Ja, frage ich mich auch gerade.
Ihr kennt das Knipp nicht. Nee. Ich spreche an dieser Stelle ab und bin weg. Nee, das ist ja unmöglich. Das Knipp ist die älteste Kneipe in Aachen und da gibt es das, muss ich leider so sagen, oder was heißt leider, mache ich aus Überzeugung, da gibt es das beste Bier, da gibt es das beste gezapfte Bier, das muss man einfach mal getrunken haben und die haben eine fantastische Küche für Hausmannskost, muss man erlebt haben.
Gegenüber Theater ist das, oder?
Du bist ganz weit weg. Pontrich, das ist quasi ja, in der Nähe von der Pontstraße ist das.
Pontrich,
St. Ursula-Gymnasium ist da und die Straße runter auf der rechten Seite, da ist das Knipp.
Okay.
Ich bin tatsächlich, ihr habt mich sprachlos gemacht.
So, ja, wir haben es geschafft.
Ihr habt eine Aufgabe. Mehr ihr habt eine Aufgabe. Jetzt habt ihr beide mal eine Aufgabe.
Das ist unsere Aufgabe. Vielleicht haben die aktuell ja außer Haus. Wir gucken mal. Ne?
Wir schauen mal. Knipp, wenn du zuhörst. Wir lernen uns kennen. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Vorher abonnierst du uns noch. Egal wo. Und drückst Folgen bei Spotify. Ja, hey, hat jetzt doch nochmal sich ein bisschen rausgezogen. Aber ja, also ich bin zufrieden mit dem Gespräch.
Mir hat es tatsächlich auch mega Spaß gemacht. Wie war es für dich, Markus?
Ja, erstmal was ganz Neues. Ich habe sowas noch nicht gemacht und war sehr angenehm. Die Couch-Atmosphäre genieße ich gerade und war richtig gut und ich bin immer froh, wenn es Menschen gibt, die in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen, dass es eine Plattform gibt, wo man sich Projekte wie wir irgendwie darstellen können und quasi andere Menschen erreichen, die uns vielleicht noch nicht kennen. Dementsprechend danke und cool, dass es euch gibt und ich drücke euch die Daumen, dass das von Erfolg gekrönt ist und dass noch ganz viele Menschen dazukommen werden.
Ja, und wer weiß, vielleicht berichten wir ja bei eurer nächsten Weihnachtsveranstaltung live vor Ort an die Leute da draußen. You never know, ne?
Kein Druck aufgebaut jetzt.
Nee, er nickt zufrieden, nickt zufrieden zu. Das wird schon was. Und von daher, ja, Leute, also das war unser dritter Gast. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und es war eine gute Unterhaltung für alle. Und das war's dann auch schon wieder, ne?
Das war's auch schon tatsächlich. Wenn ihr auch Bock habt, was zu spenden oder dergleichen, wir verlinken wieder alles. Bei Markus, wisst ihr, ist es gut aufgehoben. Da bürgt er für, da bürgen wir jetzt für. In diesem Sinne, macht's gut.
Macht's gut, Leute. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.
Ja, ciao.